Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst hier in Dortmund-Körne in der Freien Evangelischen Gemeinde. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben heute wieder einen herrlichen Sommertag, Spätsommertag. Wir sind wirklich gesegnet von dem schönen Wetter momentan und wir können es heute bestimmt noch genießen. Ich möchte uns die Losung und den Lehrtext für den heutigen Sonntag, den 16. Sonntag nach Trinitatis, vorlesen. Die Losung, Psalm 90, Vers 13. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Und im Lehrtext spricht Jesus im Johannes 16, Vers 22, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wunderschön. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ich möchte gerne mit uns beten. Wem es möglich ist, den bitte ich, dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir für den neuen Tag, den du geschaffen hast, den wir dankbar aus deiner Hand nehmen wollen. Wir haben heute den Tag des Herrn, den Sonntag, den Tag, an dem wir auftanken dürfen, an dem du uns dienst. Das ist so wunderbar, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören und neue Impulse und neue Kraft für die Woche zu empfangen. Du bist unter uns und segnest uns diesen Gottesdienst. Dafür möchte ich dir danken. Amen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben einen sommerlichen Tag. Gestern war auch ein sommerlicher Tag und da fand hier das Sommerfest statt. Und da wird der Rolf uns jetzt noch was zu sagen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Erst sah es so aus, als ob es kein schönes Sommerfest wird, Wolken am Himmel und dann wurde doch alles wunderbar. Ich habe einige Bilder mitgebracht. Wir sehen, da waren viele Leute da. Ich schätze mal 150 oder mehr bis 200 im Lauf des Nachmittags. Viele waren gekommen von außerhalb, eingeladen durch Zeitungen und Flyer, die wir verteilt haben. Ein nächstes Bild bitte, da sieht man das mal in der anderen Perspektive und dann das nächste Bild bitte. Genau, das ist jetzt so ein bisschen gedreht, aber ein wunderschönes Kuchenbuffet. Sandra und Thomas Wenzel mit einem Team haben sich klasse um das Catering gekümmert. Sehen wir nachher auch mehr oder jetzt gleich. Das nächste Bild bitte. Ja, also wer erkennt es? Currywurst. Currywurst vom Feinsten. Und die nächsten Bilder sprechen da auch von da, war die Schlange am Currywurststand und beim nächsten Bild sehen wir genau, da wurde die Soße geköchelt. Wahrscheinlich ein Geheimrezept, wunderbar hat das geschmeckt. Nächstes Bild bitte. Im Garten gab es verschiedene Spielstationen und da sehen wir das. Und es gab noch mehr, nämlich einen Trödelmarkt und genau, da werden wir heute noch Fortsetzung machen können. Im Garten stehen noch weiter Sachen. Der Erlös ist für unsere Heizungsanlage. Weiter bitte. Das war das Highlight. Das war, oder möchtest du gerade was dazu sagen?
Genau. Wir haben schon 363,30 Euro eingenommen beim Trödelmarkt. Und vielleicht 363,30 Euro. Und vielleicht knacken wir die 400 Marke noch, wenn wir nachher noch mal ein bisschen stöbern. Und vielleicht findet der eine oder andere noch was. Danke.
Genau, der Mann in dem rot-gelben Jackett, das war Sascha Lange, ist Sascha Lange. Er hat unsere Kinder mit unseren Kindern Zaubertricks vorgeführt, mit Kindern, die dort waren. Und das war klasse. Wir haben herzlich gelacht. Der hat das ganz, ganz toll gemacht und uns alle auch mit reingenommen. Ja. Genau, und wir sehen also auch Jung und Alt durften mithelfen, mitwirken, mitzaubern. Das war schon erstaunlich. So, das nächste Bild bitte. Dann gab es eine Crossover-Band, die hat uns eingeladen zum Mitsingen, Evergreens, und das war klasse, von ABBA und Drafi Deutscher und anderen, also richtig super. Und dann gab es Open Stage, und da sehen wir auch, da konnten also Einzelne ihre Talente unter Beweis stellen, da haben wir uns richtig gefreut. Das gehört auch noch zu Open Stage, genau, Lena. Ich glaube, das ist das letzte Bild. Also es war ein wunderschönes Sommerfest, und ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da was vorbereitet haben, mitgewirkt haben. Das waren viele, viele. Ich habe über 30 Namensschilder erstellt, und es hat noch gar nicht gereicht. Eine ganze Reihe waren ohne Namensschilder. Also vielen Dank. Gerne. Dann möchte ich ganz kurz hinweisen, am Mittwoch, 19. September, 19.30 Uhr, Gebetstag hier bei uns. Und das wird wieder ein bunter Mix geben. Wir werden Anbetungszeit miteinander haben. Es wird Stille, Raum zur Stille, zum Stillsein vor Gott geben. Wir werden konkret für Gebetsanliegen der Gemeinde beten. Und es wird Gelegenheit zu sein zum persönlichen Gebet mit und füreinander. Mancher fragt sich vielleicht, warum muss das am Mittwoch sein? Wir denken, dass es als Gemeinde wichtig ist, auch mal an einzelnen Punkten zusammen etwas mehr Zeit zum Gebet zu haben. Und deswegen haben wir gedacht, manchmal auch am Mittwoch. Und dann laden wir alle Hauskreise, die sich sonst treffen, herzlich ein, zu diesem Termin dann auch zum Gebet zu kommen.
Ja, vielen Dank, Rolf. Es ist wirklich viel Grund da zum Danken für das Sommerfest gestern, was Rolf gerade angesagt hat. Und damit wir das nicht vergessen, singen wir jetzt gemeinsam ein Lied: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Hinten auf dem Gottesdienstmanuskript Wie gewohnt stehen die Termine, die in nächster Zeit anliegen. Es sind viele Termine, sind auch Urlaubstermine drauf. Pastor Arne Völkel hat Urlaub bis zum 28. September. Und unsere lieben Hauseltern, Familie Topalski, die sind noch bis zum 18. September im Urlaub. Hervorheben möchte ich noch den Seniorenkreis am Donnerstag um 15 Uhr. Da sollte ich bitte daran erinnern, dass die Honiggläser mitgebracht werden. Was immer mit den Honiggläsern auch ist, wer es gerne wissen möchte, sollte vielleicht dann am Donnerstag zum Seniorenkreis gehen. Am 29.09. findet ein Jesusmarsch und ein Lobpreis in der Innenstadt statt. Und dazu werden wir jetzt ein kurzes Video sehen.
Hi, wir sind die Radios hier in der Stadt Dortmund, wo wir am 29.09. den Jesusmarsch starten. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Im Jesusmarsch wollen wir durch die Stadt gehen, den Namen Jesus erheben und Jesus zusammen feiern.
Und wieso wollen wir das Ganze machen? Weil wir den Namen Jesus in dieser Stadt erhoben sehen wollen. Wir wollen sehen, wie die Menschen zu Jesus kommen. Und dazu bist du ganz herzlich eingeladen, mit uns zu gehen, mit uns zu singen, mit uns zu tanzen und einfach mit deinen Geschwistern Spaß zu haben. Also, sei dabei, denn es soll nur um Jesus gehen. Am 29.09. hier vor dem Stadthaus Dortmund um 14 Uhr.
Und gleich im Anschluss, also um 15 Uhr, treffen wir uns hier für den Lobpreissteiger auf. Wir wollen Gott anbeten, indem wir unsere Stimmen erheben und wunderschöne Lieder singen. Wir möchten unter anderem auch kreative Leute haben, indem wir Maler haben, die schöne Bilder malen und das Herz Gottes einfach berühren. Und wir möchten auch Leute haben, die was Schönes sehen und wahrnehmen und es schnappen, indem sie fotografieren. Oder wir möchten auch Leute, die tanzen und die Atmosphäre hier freisetzen für den Herrn. Die Kreativität hat kein Ende. Und du kannst machen und tun so, wie du es von Gott her richtig empfindest. Gott liebt es, dass wir mit Händen und Füßen anbeten. Und deswegen brauchen wir dich. Denn im Lobpreis seines Volkes wohnt der Herr, steht da. Und deswegen nimm dein Equipment mit und komm hierher und bete Gott mit uns an. Und so können wir Dortmund einfach auch in einem großen, strahlenden Licht sehen. Sei dabei!
Ja, also dieses Video macht ja richtig Lust schon auf diesen Jesusmarsch. Zwei Mitarbeiter, die diesen Jesusmarsch mitorganisieren, sind auch gleich nach dem Gottesdienst im Foyer dabei, wenn man nochmal Gespräche mit ihm führen möchte. So, und nun möchte der Rainer Klute uns eine Ansage zum Ostergarten machen.
Ja, da komme ich mal fix aus der Tontechnik nach vorne und begrüße euch alle. Alle zwei Jahre seht ihr mich hier vorne, wenn ich einlade zum Ostergarten bzw. zur Mitarbeit für den Ostergarten. 2019, im nächsten Jahr ist es wieder soweit, hoffe ich jedenfalls, hoffen wir alle jedenfalls. Mitarbeiter brauchen wir dafür natürlich. Und im ersten Schritt brauchen wir Teamleiter. Der Ostergarten hat 13 verschiedene Teams. Die meisten davon sind besetzt. Gestern ist das Rohbauteam noch zustande gekommen. Also der Stefan Rohlfing macht wieder das Rohbauteam. Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, Stefan. Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Weiß nicht, ob er hier ist. Ah, da. Hallo. Grüß dich. Hille Herrmann, die seit Urzeiten das Gestaltungsteam geleitet hat, hat mich darüber informiert, dass sie auch schon eine Mitstreiterin gefunden hat, die Marinka Voss. Die habe ich auch schon gesehen. Vielen Dank, Marinka. Die beiden hätten aber gerne noch eine weitere Person in der Leitung. Also überleg mal, wenn du dich berufen fühlst, dann melde dich bitte bei Hille oder auch bei mir. Ich gebe das dann gerne weiter. Offen ist jetzt noch der Bereich Kaffee. Den hatte zuletzt die Renate Lindfert geleitet, die kann das nicht mehr erledigen. Also da ist mein Appell an euch, wer von euch möchte gerne das Café verantwortlich leiten? Häufig wird das zusammen gemacht mit dem Kuchenteam, also Kuchen backen beziehungsweise Leute organisieren, die Kuchen backen, ist häufig bisher immer mit der Kaffeeleitung in Personalunion gewesen, muss aber nicht sein, das kann man auch voneinander trennen. Also wenn dich diese beiden Bereiche interessieren, Kaffee oder Kuchen, dann komm gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst. Ich sitze noch eine Weile in der Tontechnik, bin danach im Foyer und ich würde mich freuen, wenn sich da jemand findet. Das muss passieren bis zum 30.09., also Ende dieses Monats. Wenn wir da alle Teams mit Leitern besetzt haben, dann ist das gut. Dann haben wir die erste Hürde zum Ostergarten überwunden und können die zweite in Angriff nehmen. Dann nämlich suchen wir Mitarbeiter, die sich da reinhängen, die eben bereit sind, mitzuarbeiten in den verschiedenen Teams. Das soll bis zum, 11.11. passieren. Wenn wir dann genügend Mitarbeiter haben, dann haben wir grünes Licht für den Ostergarten insgesamt. Dankeschön.
Wer weiß, worum es sich handelt? Super, also drei haben aufgepasst in den letzten zurückliegenden 15 Jahren. Wunderbar, wir nehmen heute wieder jemand in die Gemeinde auf, aber wir verabschieden auch jemand wenigstens für eine Zeit und ich bitte Jana mal nach vorne zu kommen. Jana Wachowius. Erstmal kriegst du die Hand und dann drücke ich dir das Mikro in die Hand.
Genau, ich stehe erstmal für das letzte Mal hier oben. Ich werde innerhalb der nächsten 3 Wochen wahrscheinlich umziehen zum Studium. Es steht immer noch nicht fest, ob Psychologie oder Medizin und ihr könnt gerne mitbeten, dass ich noch eine Zusage bekomme für Medizin. Genau, wenn nicht, ziehe ich nach Trier und kann mich ein bisschen mit der mentalen Seite des Menschen beschäftigen.
Ist nicht übel.
Spätestens zu Weihnachten seht ihr mich aber dann wieder hier im Gottesdienst für eine Zeit. Gerne.
Genau. Ja, Jana. Wir verabschieden dich also heute nicht für dauernde Zeit, sondern nur für eine gewisse Zeit und wir hoffen natürlich, dich wiederzusehen. Es gibt ja auch immer mal wieder Pausen, wo man nach Dortmund reisen kann. Freut nicht nur die Eltern, freut auch die Gemeinde. Ich wollte dir aber oder möchte dir gern ein Bibelwort auf den Weg geben für die nächste Zeit aus Psalm 17, Vers 7. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen. Du hast uns gebeten, mit dir zu beten, ob es Medizin oder Psychologie wird, beides dient dem Menschen. Und deswegen denke ich, kannst du das auch entspannt in die Hände Gottes legen. Der wird schon wissen, ob es für den Menschen besser ist, dass du die Bauchdecke aufschneidest oder dich um die Seele kümmerst. Beweise deine wunderbare Güte. Das ist unser Gebet für dich, dass Gott das an dir tut. Und hier wird gesagt, er ist der Heiland derer, die ihm vertrauen. Das tust du und insofern kannst du auch ganz zuversichtlich in diese neue Zeit gehen, in diesen Lebensabschnitt, der neu vor dir liegt. Ich möchte noch für dich beten. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du mit der Jana bist, dass du ihr Glauben geschenkt hast und Vertrauen auf dich, der unsere Wege führt. Wir dürfen dich darum bitten und wir tun das, Herr, dass du den Weg ebnest, auf dem Jana gehen kann. Danke, dass du ihr Heiland bist. Danke, dass du mit einem jeden bist, der dich darum bittet und dass du immer schon da bist, wo wir erst noch ankommen. Liebe Jana, der Herr, dein Gott, der segne dich und behüte dich. Und leite dich auf deinem Weg. Amen. Ja, und noch eine sehr nette junge Frau möchte ich euch jetzt vorstellen, die nicht geht, sondern die wir aufnehmen. Und das ist die Julia Sarah Feil. Kommen alle da aus dem rechten Block. Also von euch ist es der linke. Eigentlich seid ihr der Mittelblock, ihr setzt nur falsch. Liebe Julia, wir nehmen dich heute in die Gemeinde auf, das ist toll. Und du kannst uns vielleicht noch mal ein paar Worte sagen zu dir und ja, weshalb das so ist. Taufe erinnere ich mich und solche Sachen.
Genau. Also ich habe mich ja hier taufen lassen beim letzten Taufgottesdienst. Und ja, also ich wusste gar nicht, dass ich was sagen soll. Ich bin ein bisschen überfordert.
So ist das in der Gemeinde. Es gibt immer Überraschungen. Gewöhn dich dran.
Ja, also prinzipiell bin ich hier hingekommen. Meine Schwester geht hier schon länger in die Gemeinde und hat mich einfach mal mitgenommen. Und ja, ich habe mich schnell wohlgefühlt, vor allem auch im Crossover. Und ja.
Genau, das ist das Wesentliche. Ne? Genau. Der CO ist jetzt so mal erst Zentralstation für dich, aber umso mehr freuen wir uns, dass du sagst, also, dass du dich auch mit den Menschen meiner Generation auseinandersetzen willst. Das freut uns. Ich möchte dir, liebe Julia, ein Bibelwort sagen, das steht in der Offenbarung, Kapitel 1, 5 bis 6. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ein Lobpreis Gottes zur Aufnahme in deine Gemeinde, ein Lobpreis Gottes, in dem wir gemeinsam einstimmen, so ist es nämlich hier gesagt, der uns zu einem Königreich gemacht hat, jung und alt, Menschen aller Generationen, auch hineingenommen in den Jubel Gottes sind schon die Kinder, und eben junge Menschen, wie du es bist. Und indem wir das gemeinsam tun, drückt sich aus, dass wir den kennengelernt hat, der uns liebt und der uns ganz konkret liebt, nämlich indem er uns erlöst hat und Schuld und Sünde vergeben. Und du wirst aufgenommen, wie wir das immer tun, in einem Abendmahlsgottesdienst, den wir heute feiern. Und genau davon ist hier ja auch die Rede, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir miteinander ihm entgegengehen und er uns entgegenkommt. Dass du das erfährst, das will ich jetzt von Gott erbitten und bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir Julia in deinem Namen segnen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du den Glauben in ihr erweckt hast und deinen Heiligen Geist geschenkt. Wir danken dir, dass sie sich in unsere Gemeinde aufnehmen lässt, in der wir als Junge und Alte zusammenstehen. Danke, Herr, dass du sie hineingenommen hast, mit zu diesem Königreich zu gehören, ein Königskind zu sein in deiner Nachfolge. Segne du sie bitte darin, segne sie in unsere Mitte und lass auch uns als Gemeinschaft für sie ein Segen sein, dass wir einander lieben, auf dich hinweisen und Gutes tun. Liebe Julia, so segne dich der Herr, dein Gott, der Dreieine, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nochmal herzlich willkommen. So. Was zu lesen und so weiter.
Zum Stichwort Kollekte möchte ich den Norbert Vogel nach vorne bitten.
Ja, ich möchte etwas direkt zu zwei Kollekten sagen. Einmal die Kollekte, die heute stattfindet, ist für die Heizung bestimmt. Erstmal eine ganz tolle Nachricht. Ihr seht hinten an dem Spendenbarometer im Foyer, dass wir mehr als 10.000 Euro bis jetzt für die Heizung eingesammelt haben. Das ist ganz klasse und sicherlich ganz viel Kreativität und vielen Aktivitäten eurerseits zu verdanken. Auf der anderen Seite zeigt das Spendenbarometer aber auch, dass noch 20.000 Euro fehlen. Und deshalb haltet an der Stelle nicht nur im Gebet, sondern auch im Geben. Das könnt ihr aber ganz unterschiedliche Weisen machen. Das geht natürlich auch über eine Überweisung auf unser Konto. Hat dann noch zur Folge, dass wir hinterher dann eine Quittung ausstellen können fürs Finanzamt. Das geht auch, wie wir heute schon gehört haben, am Trödel. Und das geht gleich auch in der Kollekte. Die andere Kollekte, auf die ich hinweisen möchte, ist die Kollekte in der nächsten Woche. Die ist für unseren Bund, für den Bund Freier Evangelischer Gemeinden bestimmt. Wir machen ja immer im Herbst das sogenannte Bundesopfer. Der Bund ist für uns ganz, ganz wichtig, angefangen davon, dass Pastoren ausgebildet werden, dass wir unsere Pastoren haben, ist dem Bund zu verdanken, aber auch an ganz vielen anderen Stellen, wenn es darum geht, Material zu bekommen, mit dem wir arbeiten und viele, viele praktische Handreichungen. Der Bund hat zurzeit ein großes finanzielles Problem. Ich bin nächste Woche auf dem Bundestag. Da gibt es sogar eine eigene Arbeitsgruppe, die sich mit den Finanzen kümmert. Und deshalb ist das Bundesopfer in jedem Jahr wichtig, in diesem Jahr aber vielleicht besonders. Von dort aus bereitet euch schon mal mental darauf vor. Wir werden dann in der nächsten Woche auch noch einen entsprechenden Trailer dazu zeigen, um noch weitere Informationen zu geben. Danke.
Wir singen gemeinsam das nächste Lied. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Sammeln dazu die Kollekte ein und danach hören wir auf die Predigt von Arne Vögel zum Thema Gottes Bund mit den Menschen.
Ich glaube, jetzt sind alle aus dem Urlaub zurück. Und deswegen setze ich die Predigtreihe fort, die ich begonnen habe vor den Sommerferien zu 1. Mose 1 bis 11. Diese ersten 11 Kapitel des 1. Mosebuches sind ein zusammengehörender Komplex und beschreiben die Grundzüge des Glaubens an Gott, die dann in der weiteren Bibel weiter ausgeführt werden. Aber die wesentlichen Themen, auf die wir später immer wieder begegnen, die treffen wir schon in diesen ersten 11 Kapiteln des Mosebuches an. Und wenn wir uns erinnern, dann hatten wir uns zuletzt angeschaut, dass Gott die Flut gesandt hatte, diese Fluterzählung, die davon berichtet, dass alles menschliche Leben vernichtet wurde. Und das Spannende war, dass die Begründung für diese Vernichtung war, dass Gott erkannte, dass das Herz des Menschen böse war und ist von Jugend auf. Besonders überraschend war dann aber auch zu sehen, dass genau dieses Wort auch dann Grund dafür ist, dass Gott am Ende der Sintflutgeschichte sagt, ich will die Menschen hinfort nicht mehr vernichten. Und dann kam derselbe Begründungssatz, nämlich, ich habe erkannt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Nach dieser Geschichte geht es weiter in dem Text, den Gott mit den Menschen macht, und davon will ich heute Morgen handeln. Wiederholung ausgeschlossen. Die Flut, die gekommen war, war Folge des immer weiter zunehmenden Unrechts, das sich auf der Welt ausbreitete. Zunächst wird der Sündenfall erzählt, Gott trennt sich, die Menschen trennen sich von Gott, die Geschichte von Adam und Eva und dem Sündenfall. Das führt dazu, dass sich Mann und Frau zerstreiten, dass die Gemeinschaft, die einmal heil war, plötzlich großer Belastung ausgesetzt wird. Dann geht das Unrecht weiter, immer noch im Familienraum, nämlich dass der eine Bruder Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Und nun geht diese Geschichte weiter, nämlich es wird erzählt, dass das Unrecht sich weiter ausbreitete, bis dahin, dass die Flut kam und Gott sagt, ich will dieses Gericht über die Menschen nicht wiederholen, denn ich habe erkannt, dass das Trachten ihres Herzens böse ist von Jugend auf. Und damit kommen wir an in dem Predigttext, den wir heute vor uns haben, 1. Mose 9, 1 bis 17, weil der recht lang ist, lese ich den jetzt nicht vor, aber ihr habt ja die Gelegenheit, den zu Hause nachzulesen, und auf einzelne Verse daraus werde ich eingehen. Der Katastrophenbeschluss Gottes über die Menschen ist verständlich, und damit taucht eine Frage auf, die ganz viele Menschen sich heute stellen, nämlich die sogenannte Theodizee-Frage, wie kann Gott das Leid, das Unrecht in der Welt zulassen? Wie kann Gott das Leid und Unrecht in der Welt zulassen? Und die erste Antwort, die uns die Bibel darauf gibt, ist die Geschichte von der Sintflut, vom Auszug aus dem Paradies und die Sintflut, der dem ersten Urteil Gottes folgt. Wie kann Gott das Unrecht zulassen, ist eigentlich die falsch gestellte Frage. Die Frage müsste eigentlich lauten, so erläutert es uns die Sintflut-Erzählung, die Frage muss eigentlich lauten, wie kann Gott den Menschen zulassen? Wie bringt er es fertig, den Menschen weiter leben zu lassen, der so viel Unrecht tut? Wie bringt er es fertig, uns leben zu lassen, die wir in die Welt hinausschauen und schockiert sind von allem Unrecht und Brutalität in dieser Welt? Und ich würde mich nicht wundern, wenn du sagen würdest, hier die Terroristen, die da im Videoclip die Menschen bei lebendigem Leibe enthaupten und das gefilmt wird, solche Perversität, das kann doch Gott nicht mit anschauen. Da muss er doch dazwischen gehen. Wenn Krieg geführt wird und wir sehen, wie Menschen, wie Kinder bei lebendigem Leibe verbrennen, wenn wir uns erinnern an den Vietnamkrieg, den Zweiten Weltkrieg oder die Kriege, die jetzt wo immer auf der Welt geführt werden,
Wie kann Gott denn dazuschauen? Warum lässt er denn das zu? Er muss doch hier den Befehlshabern in den Arm fallen. Und ich vermute auch, dass du gesagt hast, wie kann das sein, dass Gott zulässt, wenn Kinder missbraucht werden, Kleinstkinder schon von den eigenen Eltern teilweise oder irgendwem anderen missbraucht werden, wenn Frauen vergewaltigt werden, wenn die Welt der Kriegsschauplätze ist, voll ist mit Massenvergewaltigung. Wie kann Gott zuschauen in unserer Stadt bei den Prostituierten, die sich die Füße platt stehen und die für wenige Euro Männer über sie hergehen lassen? Wie kann Gott da zuschauen? Die Antwort, die uns die Sintflutgeschichte gibt, ist zu unserer Überraschung nicht die Frage, wie kann Gott zuschauen, sondern wie kann Gott den Menschen zulassen? Und das heißt, wie kann Gott dich zulassen? Denn du bist ein Mensch. Wie kann Gott dich zulassen? Wie kann er mich zulassen? Wieso macht er mit mir, mit dir kein Ende? Und du sagst vielleicht, ja, habe ich doch nichts mit zu tun mit dieser Welt. Ich habe noch keinen umgebracht, keine Frau vergewaltigt, kein Kind und dergleichen. Ich habe auch noch keine Napalmbomben geworfen, niemand mit der Maschinenpistole umgebracht und auch nicht den Hals durchgeschnitten. Schlimmstenfalls habe ich mir solche Videos angesehen. Aber du und ich, wir sind beteiligt mitten in dieser Welt, an diesem ganzen Elend dieser Welt. Denn das Handy, dein neues Tablet, das du in der Hand hast, wird produziert mit teuren, wertvollen, seltenen Erden. Und die werden in anderen Ländern abgebaut von ganz kleinen Menschen, die in kleinste Gänge hineinkriechen. Und deine Jeans, die du anhast und die so schön verblasst ist, dafür haben anderswo auf der Welt Menschen in ätzenden Laugen gestanden, haben ihre Arme hineingestreckt, um deine Jeans hell zu kriegen. Und wenn sie später daran erkranken, an Krebs, dann wird kein Mensch da sein und danach fragen. Und dein preiswertes T-Shirt, das du anhast und dich darüber freust, dass du es für 1,50 Euro im Schlussverkauf bekommst, dafür haben auch Menschen gearbeitet, für einen Hungerlohn. Und wenn du deinen Joghurt schlürfst und ihn dann in den Müll wirkst, dann kannst du ihn wieder treffen, wenn du über die Ozeane fährst und da gigantische Teppiche von Kunststoffmüll treiben. Die Frage, die uns die Sintflutgeschichte stellt, ist, bist du nicht auch überrascht darüber, dass Gott den Menschen und dass er dich zulässt? Und genau darum geht es in dieser Geschichte, denn hier wird ein Fenster aufgemacht, das uns auf den Bund Gottes hinweist. Diese Geschichte, um die es heute geht, ist die des Noachitischen Bundes, des Bundes, den Gott mit dem Menschen schließt. Und die Überraschung ist, dass Gott sagt, Wiederholung ausgeschlossen. Ich werde die Menschheit hinfort nicht mehr vernichten. Ich gehe einen ganz anderen Weg, sagt Gott. Ich gehe einen Weg von mir aus zu den Menschen hin. Ich tilge sie nicht aus, sondern ich wende mich ihnen zu. Ich schließe einen Bund mit den Menschen. Denn wie die Verdorbenheit des Menschen total ist, so muss auch das Erbarmen Gottes mit dem Menschen ein totales sein. Ein wenig Erbarmen, ein bisschen Gnade genügt nicht. So entschließt sich Gott, einen Bund mit uns Menschen zu schließen und wir lesen davon in dem Vers 9, ich aber, sagt Gott, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen. Und dann merken wir, hier bleibt etwas beim Alten, der Mensch ist nicht aufgegeben, sondern Gott stellt sich nach wie vor zu den Menschen und er stellt sich zu seiner ganzen Schöpfung. Ich will einen Bund schließen mit euch und mit allen Lebewesen, die bei euch sind, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren, die bei euch sind, mit allem, was ich aus der Arche gekommen ist, mit all den Tieren der Welt. Alles bleibt beim Alten, Überraschend finde ich, dass die Fluterzählung nicht den Gedanken aufnimmt und verfolgt, dass es jetzt glorreich zu einer Erneuerung des Menschen kommt. Die Menschen kommen aus der Arche raus, die haben sich neu frisiert, die sind gut drauf und die sagen so, ab jetzt wird alles gut. Genau das erzählt die Fluterzählung nicht. Es kommt eben nicht zu einer Erneuerung des Menschen. Er ist nämlich nach wie vor derselbe. Und die Menschen sind nochmals davongekommen, obgleich sich sein Wesen nicht verändert hat. Und das wird die Geschichte, wenn wir sie weiterlesen, 1. Mose 1 bis 11, auch so bald erweisen, der Mensch hat sich nicht verändert. Aber am Verhältnis des Menschen zur Schöpfung hat sich was verändert. Und das wird am Verhältnis des Menschen zum Tier deutlich. Hier wird kein neues Speisegebot erlassen oder ein erstes, sondern wir sollen aufmerken, am Anfang ist es nämlich beschrieben, dass Gott den Menschen die Früchte des Feldes, die Pflanzen zur Nahrung gab. Und hier, nach der Erzählung der Arche, wird gesagt, ich gebe euch auch die Tiere in eure Macht und Hand. Alles, was sich regt, Vers 3, und lebt, soll eure Nahrung sein. Wie das grüne Kraut übergebe ich euch alles. Und Vers 2, Furcht und Schrecken vor euch komme über alle Tiere der Erde und über alle Vögel des Himmels. Furcht und Schrecken komme über die Wale. Und ich bin Gott wirklich dankbar, dass doch die Weltgemeinschaft beschlossen hat, außer so ein paar Außenseiter, Wale nicht weiter zu jagen. Aber ich esse unheimlich gern Currywurst. Und ich weiß, dass dafür ein Tier gestorben ist. Und ich weiß, dass ich in dieser Geschichte angekommen bin. Und manchmal entsetzen mich die Fleischtheken und manchmal wird mir fast schlecht davon und ich erinnere mich an diesen Text. Unsere Fürsorge, von der anfangs erzählt wurde, ist jetzt zur Herrschaft geworden. Aber auch das bleibt beim Alten. Der Mensch ist und bleibt, auch das wird nochmals wiederholt, zum Bilde Gottes geschaffen. Das hatten wir schon einmal gehört und jetzt wird es wiederholt. Das Blut des Menschen darfst du nicht vergießen und wer das Blut des Menschen vergießt, das Blut soll vergossen werden. Also keine Blutrache, sondern eine Begrenzung der Strafen und des Strafrechts der Menschen über die Menschen und die Begründung dafür, denn der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen. Den dürft ihr nicht behandeln, den dürft ihr nicht schlachten wie die Tiere. Noch etwas ist an diesem Noah-Bund überraschend, nämlich die erneute Zusage. Der Noah-Bund steht da ohne eine bekennende Aneignung seitens der Menschen. Gott spricht diesen Bund den Menschen einfach zu. Der fragt ihn nicht für keine Abstimmung durch oder sowas, sondern er sagt, das ist mein Bund, den ich heute mit den Menschen schließe und mit der ganzen Schöpfung für alle Zeit. Es ist, ich hatte es eben gelesen, weise nochmal darauf hin, der Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Ich aber richte, Vers 9, meinen Bund auf mit euch. Und 12, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte. Und jetzt merken wir, hier schlägt sich schon ein Bogen Alten Testamentes, der in der Bibel Alten Testaments immer wiederholt wird. Denn der Bund und die Treue Gottes geht immer von Gott aus. Ich schließe diesen Bund mit dir. Ich bin der, der Treue hält, auch wenn ihr die Treue brecht. Und dieser Bund, der sich hier abzeichnet, wiederholt sich im Neuen Testament in dem neuen Bund durch Jesus Christus, den wir heute feiern im Abendmahl. Gott hat diesen Bund mit uns geschlossen. Das war nicht unsere Idee und wir haben diesen Bund auch niemals eingehalten. Die Initiative des Bundes geht in der Bibel immer von Gott aus. Und so steht er hoch über den Menschen, quasi zwischen Himmel und Erde. Und das ist sein Zeichen, der Bogen in die Wolken gestellt. Es ist eine uns zuvorkommende Gnade, die hier ausgesprochen wird und im Neuen Testament wiederholt wird. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, mein Volk zu sein. Gott garantiert diesen Bund. Vers 13, meinen Bogen stelle ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Dieser Regenbogen ist schön anzusehen und wenn wir ihn sehen, freuen wir uns unglaublich. Das Wort für Regenbogen im Alten Testament ist dasselbe Wort wie Bogen, nämlich der Kriegsbogen. Und die Alten verstanden dieses Bild hervorragend. Die sagten, Mensch, ich weiß es nicht, vielleicht hast du in deinem Wohnzimmer, manche haben das so Samurai-Schwerter da hängen. Kennt ihr das? Wer hat solches? Naja. Und das ist doch ein schönes Bild. Gott hat den Bogen quasi an den Nagel gehängt. Gott will diesen Bogen nicht ergreifen, um uns damit zu verletzen, auf uns loszugehen, uns zu schießen. Nein, ich stelle diesen Bogen als Zeichen in den Himmel. Und damit richtet sich der Blick ganz nach vorn. Denn es wird in diesem Text ein Unterschied gemacht zwischen Opfer und Schlachtung. Das Tier dürft ihr opfern. Das Tier dürft ihr auch schlachten. Aber zwischen Opfer und Schlachtung besteht ein wesentlicher Unterschied und der ist für das Abendmahl, das wir heute feiern, auch entscheidend wichtig. Denn Blut hat an sich keinen sakralen, magischen Charakter. Das ist für das Verständnis des Opfers Jesu wichtig. Erst die Worte, die Jesus in der Mahlfeier zur Abendmahlfeier spricht, machen es zum Ritus oder den Ritus der Mahlfeier. Dafür ist entscheidend, dass Jesus sein Wort dazu spricht, wenn er nämlich die Gaben von Brot und Wein deutet auf sein Leiden. Dies ist mein Leib, für euch gebrochen. Dies ist mein Blut, für euch vergossen. Also nicht die Substanz als solche, sondern das Deutewort Gottes macht es zu dem, was es ist. Und dieses Wort wiederum kann nur Gott sprechen. Wir können nicht selber sagen, dies ist das Blut, dies ist der Leib. Sondern wir wiederholen, was Christus uns zugesagt hat. Wir sprechen es ihm glaubend, vertrauend nach. Jesus wurde stellvertretend für uns zum Sühnopfer gemacht. Den Tod, den wir verdient hätten, den trägt er. Da sind wir beim neuen Bund. Wir haben kein Recht über das Leben eines anderen Menschen zu bestimmen. Das haben wir aus diesem Text gelernt. Denn das Leben gehört Gott und der Mensch soll das Blut des Menschen nicht vergießen. Nun haben aber Menschen das Blut des Menschen Jesus von Nazareth vergossen, das Blut des Jesus, des Gottessohnes. Und so merken wir, der Frevel ist ungeheuerlich. Nicht nur, dass wir einen Menschen umbringen, sondern wir bringen den Menschen den Sohn Gottes um. An einen Menschen wie dich und mich sollten wir schon nicht Hand anlegen, aber wir haben sogar den Sohn Gottes ermordet. Jetzt sagst du, ich war ja nicht dabei, stimmt. Aber Anfang meiner Predigt, wieso leben wir noch immer, obwohl wir schuldverfallen sind? Wir leben, weil Christus sein Ja zu uns gesprochen hat, zu mir, zu dir, zu den Menschen dieser Welt und weil er diesen Bund erneuert hat in dem neuen Blut, in dem neuen Bund in Kraft gesetzt durch Jesu Blut. Es lag also nicht in unserer Macht, den neuen Bund in Kraft zu setzen Und auch das ist grundlegend für das alttestamentliche Opferverständnis. Es ist nämlich keine Gegenleistung für begangenes Unrecht und Schuld, dass Menschen ein Opfer brachten und dann sagte Gott, gut, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Sondern auch im Alten Testament ist das Opfer von Gott bestimmt und eingesetzt. Und dadurch, dass Gott dies ermöglicht, bekommt das Opfer überhaupt nur seinen Sinn. Zum Anlass des Opfers Noah spricht Gott sein Wort des Erbarmens. Noah bringt das Opfer dar, nachdem er die Arche verlassen hat, und dann hören wir wieder dieses Wort Gottes: Ich will hinfort den Menschen nicht mehr vernichten. Dieses erste Opfer des Noah ist also ein Paradigma für alle weiteren Opfer und verweisen letztlich auf dieses allererste Opfer. Es ist ein einmaliges Opfer durch Jesus Christus gegeben und allein durch ihn und seine Macht gestiftet. Es lag nie in unserer Macht, sich oder uns selbst Schuld zu vergeben. Die Sintflut-Erzählung steht für die Macht Gottes, die Erde jederzeit in Chaos versinken zu lassen. Ginge es nach Recht und Ordnung, könnte Gott diese Welt jederzeit in Chaos versinken lassen. Daran erinnert uns diese Erzählung. Und diese Tatsache soll uns zur Einsicht bringen, nämlich zur Einsicht führen über unser Verhältnis und Verhalten Gott gegenüber. Denn der Bund Gottes geht von ihm aus, aber der Bund erwartet auch eine Antwort des Menschen. Gottes Vernichtungsmacht schützt sein Gnadenwort vor jeder Verharmlosung. Dass Gott die Möglichkeit und das Recht hätte, den Menschen diese Welt jederzeit zu vernichten und zu vertilgen, erinnert uns daran, dass ein großes Wort der Gnade und Barmherzigkeit über uns ausgesprochen ist. Und wenn wir dessen bedenken, dass die Flut jederzeit wiederkommen kehren könnte, aber nicht kommt, weil es Gott versprochen hat, dann ist auch klar, unsere Schuld ist keine Verharmlosung, ist keine Harmlosigkeit. Noahs Name, der erstmals Kapitel 5, Vers 29 erwähnt wird, heißt übersetzt so viel wie Ruhe und er weist darauf hin. Er ist, wie der jüdische Gelehrte Martin Buber übersetzte, der Leidtröstende. Der noachitische Bund ist der Trost Gottes für diese seine Schöpfung. In Gottes Bund finden wir zur Ruhe, finden wir Frieden. In Gottes Bund wird unser Leid getröstet. Denn Christus ist es, der sein Leben gab, damit wir frei ausgingen. Und so sucht uns sein vergossenes Blut heim. Nicht als Strafe, sondern es erreicht uns damit, dass wir Frieden haben. Denn durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Weil Gott nicht den Tod will, sondern dein Leben. Und daran, ihr Lieben, erinnern wir uns, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, Gott, der Recht hätte, unser Leben zu vernichten, erneuerte seinen Bund und überbietet ihn durch die Lebenshingabe Jesu. Deswegen, wenn du zum Tisch des Herrn kommst, wenn du das Abendmahl nimmst, mach dir das in diesem Gottesdienstfeier bewusst, dass das kein harmloses Geschehen ist, sondern ein unglaubliches Ereignis ist, dass wir in den neuen Bund durch Jesus Christus hineingenommen sind. Ein unsagbar großes Geschenk, weil es nicht von Menschen ausging und nicht durch Menschen erhalten wird, sondern durch Gottes Treue. Und so lädt dich Jesus ein, am Mahl teilzunehmen, wenn du dies glaubst, was er deutend zum Mahl sagt. Dies ist mein Leib für dich gebrochen. Dies ist mein Blut für dich vergossen. Jeder, der dies glaubt, im Vertrauen auf Jesus Christus erlöst zu sein, ist herzlich eingeladen, das Mahl mit uns zu feiern. Amen. Und ich bitte nun die Helfer, an die Tische zu gehen. Wir haben 4 Tische vorbereitet, einen dort an der Seite, einen hier und 2 hier vorne. Erstmal, ich lese noch die Einsetzungsworte. Ich finde das toll, dass ihr eilt zum Tisch des Herrn. Genau so ist es gemeint. Wir hören auf die Einsetzungsworte aus dem 1. Korintherbrief. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr des Herrn Tod, bis dass er wiederkommt. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine Lebenshingabe, die so unbegreiflich großartig ist. Wir danken dir, Gott Vater, unserem Schöpfer, dass du uns sein lässt und uns dein Urteil nicht vernichtend einholt, sondern dass du uns in Gnade begegnet bist im neuen Bund durch deinen Sohn. Wir preisen dich, Heiliger Geist, dass du uns diesen Glauben ins Herz gepflanzt hast. Und wir bitten dich, dass du uns diesen Glauben erhältst und unser Leben in der Nachfolge des Herrn segnest durch deine Kraft. So bitten wir dich, lieber Gott, um dein Erbarmen. Und wir danken dir für die Feier des Mahls. Amen. Christus spricht, kommt herzu. Es ist alles bereit. Es können nicht alle gleichzeitig kommen, einige setzen sich, der Rest kommt.
Wir haben jetzt gemeinsam eine Zeit der Anbetung und das ist viel mehr als nur ein weiterer Programmpunkt im Gottesdienst. Es ist eine weitere Art, Gott zu begegnen. Wir haben vom Gotteswesen jetzt in der Predigt gehört, von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Barmherzigkeit. Wir durften im Abendmahl erfahren den Zuspruch der Schuldvergebung. Wir konnten es schmecken. Und jetzt in der Anbetungszeit können wir unseren Blick zu Gott richten. Es soll nicht um uns gehen, es soll darum gehen, Gott anzuschauen. Ich fand den Satz mal gut, das, was wir sehen, das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Das prägt uns. Das sieht man am besten an den Kindern, finde ich. Die Kinder lernen unheimlich viel durch Beobachten. Und das, was sie sehen, das, was sie vor ihren Augen haben, das prägt die ganz stark. Und ich lade ein, jetzt vor Gott sich zu stellen, Gott anzuschauen und erhoffe mir und bitte Gott darum, dass das uns prägt, unser Lebenswandel, unsere Art, wie wir untereinander uns begegnen, dass wir zum Licht werden. Wer möglich ist, den lade ich ein, aufzustehen, versteht es aber nicht als Gesetz. Wer lieber im Sitzen Gott begegnen möchte, ist das natürlich auch möglich.
Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, er allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält.
Und wir haben heute viele Lieder ausgewählt, die sind schon so alt, dass sie vielleicht für einige neu geworden sind, ich weiß es nicht. Aber die machen für mich dieses deutlich: Gott anschauen, Gott Ehre geben. Und wir laden ein, macht euch mit auf den Weg, Gottes Größe zu sehen, vor seinen Thron zu treten und ihm dann die Ehre zu geben. All das ist in den Texten vorhanden. Macht euch auf und kommt mit.
Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, er allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Sein Wort gilt für alle Zeit, sein Reich kommt in Herrlichkeit. Wir stehen staunend Gott vor dir, unser Vater. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, er allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. In Herrlichkeit, wir stehen staunend Gott vor dir, unser Vater.
Sein Wort
gilt für alle Zeit, sein Reich kommt in Herrlichkeit, wir stehen staunend Gott vor dir.
Einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren.
Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund.
Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich. Deiner Gegenwart.
Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich.
Als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes.
Allein durch Gnade stehe ich hier. Oh, preis den Herrn.
der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor dir Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, mich ganz rein, in deinen Armen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit überträgt. In Person ist dir gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor
ist wie du, denn du bist groß,
du tust große Wunder, Gott. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Denn du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Denn du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist
dich, ich erhebe dich.
Ja, vielen Dank für diese schöne Anbetungszeit. Du hast was auf dem Herzen. Du möchtest für dich beten lassen. Du fühlst dich angesprochen. Herzliche Einladung, gleich hier hinzukommen zu den Bänken. Dort sind Mitarbeiter, die vertraulich mit dir sprechen, die für dich beten, die mit dir beten. Mach Gebrauch davon. Es tut gut und kann sehr befreiend sein. Vielen Dank an alle, die sich hier heute im Gottesdienst eingebracht haben. Dank an die Technik, dank an das Deko-Team. Hier ist noch so schön mit den Blumen sommerlich dekoriert. Danke an Rolf, der ist ja nicht mehr da, ist in Holzwicke da, aber danke an Rolf für die Ansagen, an Arne für die Predigt, für das Anbetungsteam, für die Helfer beim Abendmahl, für den Kaffeedienst, für alles, was ich jetzt nicht genannt habe, möchte ich mich aber auch bedanken. Es ist eine große Reihe immer, was nötig ist, dass der Gottesdienst so gut ablaufen kann. Ich möchte nun mit uns das Gebet unseres Herrn sprechen und uns den Segen zusprechen. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Amen. Ich wollte noch auf die Gesprächsinsel hinweisen. An dem Tisch sieht man ein großes Schild, Gesprächsinsel. Da sind Leute aus der Gemeindeleitung, wenn ihr mit denen reden möchtet. Die freuen sich. Und ansonsten allen noch einen schönen Sonntag, bis wir uns wiedersehen. Gott befohlen.